Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
30 Jahre Wiedervereinigung, dazu gab es in diesem Jahr reichlich neue Veröffentlichungen und Veranstaltungen, viele davon Corona-bedingt im Netz. Auch gestern Abend fand im virtuellen Raum der Berliner Schaubühne ein spannender Dialog zum Thema statt. Die Migrationsforscherin Naika Forutan und die Journalistin und Autorin Jana Hensel stellten im Gespräch mit grünen Parteichef Robert Habeck ihr Buch »Die Gesellschaft der Anderen« vor. Und Etienne Röder hat für uns zugehört.
Wir sind jetzt in der Schaubühne am Lehniner Platz in West-Berlin und draußen sind die Bäume schon sehr weihnachtlich geschmückt und es sieht sehr schön aus da draußen auf dem Kuhdamm.
Der Kurfürstendamm bei Nacht, beleuchtete Platanen auf den Flanierwegen und teure Autos auf der Straße. Relikte des ehemaligen West-Berlin. Manche Dinge ändern sich eben nie, auch in diesem Herbst nicht. Andere Anblicke bleiben ungewohnt. So die hell erleuchtete, aber leere Schaubühne, die eher Edward Hoppers Nighthawks gleicht als einem Theater. Mit dem Unterschied, dass auf Hoppers Gemälde noch mehr Menschen zu sehen sind als hier. Dennoch, die drei, die sich heute auf der Bühne treffen, füllen auch ohne Publikum den Abend. Vor dem Bühnenbild von Didier Ribons Rückkehr nach Reims diskutieren die Migrationsforscherin Naika Forutan und Autorin Jana Hensel mit Grünen-Chef Robert Habeck ihr gemeinsames Buch. Kritisch, analytisch und selbstbewusst.
Ich möchte etwas anderes sagen und gar nicht auf Ihre Frage antworten. Darf ich?
Dann muss ich Sie noch einmal wiederholen, weil Sie ja sozusagen den Kreis erst schließt.
Wir kommen nämlich schon zum Schluss und wir haben eine ganz,
Wir haben Zeit, ich habe nichts mehr vor.
Wer die Diskussion von zu Hause aus verfolgte, sollte ebenfalls nichts mehr vorhaben. Denn leichte Unterhaltung war das mitunter kontrovers anmutende Gespräch nicht.
Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja.
Genau. Ich habe Sie jedenfalls verstanden.
Sie haben es verstanden. Verstehen es die anderen da, glaube ich, auch. Das heißt, weswegen wir uns eigentlich zusammensetzen, ist, weil wir konstatieren müssen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ein ganz entscheidendes Versprechen dieses demokratischen Deutschlands, nämlich, dass alle Menschen in diesem Land gleich sind, entspricht nicht länger der Wirklichkeit.
Die Wirklichkeit, das war im Jahr 2019 der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau. Einen Tag danach meldet sich Jana Hensel bei Naika Forutan und beide kommen in Hensels Küche ins Gespräch. Ein Dialog, der gleich zu Beginn des Buches den intellektuellen Austausch einleitet. Sie habe immer gehofft, dass Deutschland irgendwann aufhören würde, ein Land zu sein, in dem Menschen, die aussehen wie die Ermordeten, Angst haben müssen, beschreibt Naika Forutan diese, wie sie es ausdrückt, subkutane Grundahnung.
Wir hätten das Buch am Ende auch die Gesellschaft der Anständigen nennen können. Denn da ist im Grunde genommen die Bruchlinie. Die verläuft am Ende des Tages nicht zwischen Ost, West, migrantisch, sondern sie verläuft entlang einer Haltung zu der pluralen Konstruktion dieser Gesellschaft.
Die Konstruktion des Buches folgt der dialogischen Form der beiden Autorinnen. Lange Passagen mit analytischen Beobachtungen werden verwoben mit biografischen Anekdoten über die Erfahrung des Andersseins als Ostdeutsche oder Migrantin. Und beim Versuch, die Stimmen derjenigen in den Diskurs einzubringen, die 30 Jahre unerhört geblieben sind, stießen beide auf unerwartete Überraschungen.
Wir haben auch festgestellt, dass wir beide Revolutionserfahrung haben. Und sogar ungefähr im selben Alter. Naika hat mit 12 Jahren die Revolution im Iran erlebt. Und ich habe mit 13 die Revolution in der ehemaligen DDR erlebt.
Ich bin ja mit 12 Jahren aus dem Iran nach Westdeutschland gezogen, nach Rheinland-Pfalz. Und dementsprechend ist meine Perspektive natürlich eine sehr westdeutsche und Jana Hensels Perspektive eine sehr ostdeutsche. Und trotzdem haben wir festgestellt, dass im Laufe unserer Biografien es immer wieder Punkte gibt, die sich ähneln. So zum Beispiel haben wir beide Väter, die uns sehr viel Kraft und Fantasie und Deutungshoheiten über bestimmte Formen des Lebens mitgegeben haben.
Der Dreierbund Forutan-Hensel-Habeck folgt im Übrigen einem Austausch der drei, der über verschiedene Etappen schon länger schwingt. Man kennt sich.
Im Vorgespräch haben die beiden mir gesagt, das Buch ist eigentlich für jemanden wie dich geschrieben. Und das ist ja, glaube ich, auch deutlich geworden. Ein Buch, das vor allem der Mehrheitsgesellschaft was zumutet.
Der Perspektivwechsel, den die Autorinnen mit ihrem Buch anregen, ist sicherlich für alle hier Lebenden bereichernd.
Etienne Röder berichtete von einer Veranstaltung in der Berliner Schaubühne, die live gestreamt wurde und bei der Naika Forotan und Jana Hensel ihr Buch »Die Gesellschaft der Anderen« vorgestellt haben. Erschienen ist es im Aufbau Verlag. Seit Mitte August gehen jede Woche Tausende in Minsk auf die Straßen und demonstrieren gegen Staatschef Lukaschenko. Auffallend ist, wie stark sich Frauen bei diesen Protesten engagieren, und darüber wollen wir heute sprechen. Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, das ist nämlich der Titel eines Sammelbands, der gerade erschienen ist und der nur Texte von Frauen über dieses Phänomen enthält. Zwei der Autorinnen sind jetzt hier bei mir, deren Texte in diesem Band erschienen sind. Elke Schmetter ist das, Autorin und Kulturchefin beim Spiegel. Hallo Frau Schmetter, schön, dass Sie da sind. Und Olga Drindova, Redakteurin der Belarus-Analysen an der Uni Bremen, Politologin und Autorin. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Tag.
Es sind ja tatsächlich Frauen, die man mit diesen Protesten verbindet, die das Bild prägen. Drei von ihnen standen für die Opposition zur Wahl. Ein Frauenporträt wurde auch zum Symbol der Bewegung. Jetzt trägt dieser Band den Untertitel »Das weibliche Gesicht der Revolution«. Und was genau das ist, heißt es im Vorwort, eine reale Kraft oder ein medialer Effekt? Das fand ich eine ganz interessante Frage. Was ist denn Ihre Antwort? Wer möchte? Frau Drindova?
Ja, ist eigentlich an sich eine sehr komplexe Frage. Ich würde sagen sogar beides, weil die Frauen eben, also das ist schon, das kann man eine Frauenrevolution oder weibliche Revolution nennen, allerdings war es überhaupt nicht so geplant, vielleicht sogar gar nicht gewollt. Also wenn wir uns die Gründe anschauen, wieso die Menschen protestieren oder wieso diese Proteststimmung oder diese Politisierung so hoch war unter Belarus noch vor den Wahlen, dann verstehen wir, dass ja eigentlich die drei Kandidaten oder potenzielle Kandidaten, die populär geworden waren, eigentlich Männer. Also die waren alle entweder verhaftet oder mussten das Land verlassen. Die wurden überhaupt nicht zur Wahlkampagne zugelassen. Und dann plötzlich, drei Wochen vor den Wahlen, haben wir dieses weibliche Frauentrio also gesehen. Die haben sich dann zusammengesetzt, eigentlich vor allem dafür, dass sie statt diese Männer auftreten. Das war der ursprüngliche Grund.
Ja, die quasi vertreten ihre Männer.
Sie haben es wirklich so betont. Wir sind dafür da, um unsere Männer zu vertreten, die jetzt verhaftet sind. Und das ist natürlich an sich erstmal keine feministische Botschaft. Das hat sich allerdings schon so weiterentwickelt. Seitdem, wir haben ja schon mehrere Wochen riesige Frauenmarsche auch gesehen, Frauenproteste. Die Frauen treten auch mit ziemlich starken so Frauen-Empowerment-Botschaften, Posters auf, die reagieren auch sehr auf sexistische Aussagen von Lukaschenka. Also belarussische Gesellschaft ist sehr traditionell, so offiziell gesehen. Die Botschaften, die wir vom Staat hören über die Frauen, das Bild der Frauen in der Gesellschaft ist immer noch eher Richtung Familienwerte, Kinder und so weiter. Also das ist die erste, glaube ich, Möglichkeit, wo die Frauen wirklich diese politische Bühne bekommen haben, zu sagen, nein, die Verfassung ist auch für uns geschrieben, ja, als Antwort auf Lukaschenka-Aussage, die Verfassung wäre nicht für Frauen. Ja.
Frau Schmetter, wie sehen Sie das? Ist das dann im strengen Sinn überhaupt aus unserer Sicht so ein feministischer Protest oder ist das erstmal egal, Hauptsache es passiert politisch was?
Ja, schon die Frage ist interessant. Ne? Wer maßt sich an zu sagen, was ist Feminismus und wie kommen westliche Frauen eigentlich dazu, auf Bilder bewerten zu reagieren, die sie überhaupt nicht verstehen können, weil sie den Kontext nicht verstehen. Das, was Frau Drindova eben beschrieben hat, ist ja im Grunde eine Art Ironie der Geschichte. Ja, also die Frauen sind zunächst mal Stellvertreterinnen der inhaftierten, verschleppten Männer und sagen, wir stehen als Übergangskandidaten zur Verfügung, was eine klassische Funktion von Frauen oft im politischen Prozess ist, zu sagen, na gut, irgendjemand muss mal aufräumen, das mache ich jetzt, aber dann, wenn alles wieder in Ordnung ist, dann kommen die Kompetenten. So, mit dieser Figur geht's los. Und dann bringen die drei etwas fertig, was schon, finde ich, extrem ungewöhnlich ist. Sie sagen, wir repräsentieren unterschiedliche Frauenbilder. Da ist eben die freundliche Mutter und Hausfrau, die sagt, ich stehe hier nur aus Versehen, um meinen Mann zu vertreten. Da ist die Managerin, da ist die Feministin und Künstlerin. Und diese drei bilden ein weibliches Triumvirat, for the time being. Und dann entstehen Bilder, die wir hier, also vor allen Dingen der westdeutsche Feminismus, kritisch beäugen und im Grunde sozusagen nach dem Goldstandard bewerten und sagen, naja, also haben wir da jetzt eigentlich barbusige Frauen wie bei Femen oder ist es eigentlich Punk wie bei Pussy Riot? Nee, ist es beides nicht, ist irgendwie uncool, ist nicht Avantgarde, ist wahrscheinlich nicht wirklich feministisch. Und das finde ich wirklich empörend, weil es auch so denkfaul ist.
Also Sie, Frau Drindova, sagen ja auch, dass eigentlich nur durch diese Mischung der drei Frauen, dass die so ganz unterschiedliche Typen verkörpern, überhaupt so Massen mobilisiert werden konnten, weil sich da Leute plötzlich identifizieren konnten, die sich vielleicht mit so radikalen Feministinnen gar nicht so einverstanden erklärt hätten. Nicht?
Absolut. Also ich bin davon überzeugt, auch wenn wir das Ganze politologisch betrachten, das wäre nicht möglich gewesen, hätten diese Frauen die ganze Zeit nur über irgendwelche feministische Theorien gesprochen, dann hätten sie vor allem den männlichen Teil der Gesellschaft nicht erreicht. Ich habe ja auch wahnsinnige Diskussionen mit meinem eigenen Vater gehabt, 3 Wochen lang, wo er auch meinte, auf keinen Fall würde ich jetzt für eine ehemalige Hausfrau als Präsidentin abstimmen, auch wenn sie Übergangskandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich verbreitete Vision war in der Gesellschaft. Und ich kann mich auch über die ersten sogar Expertenreaktionen, männliche Expertenreaktionen in Belarus erinnern. Die erste Reaktion hieß so ungefähr, ja, was können jetzt 3 schöne Frauen für die belarussische Politik machen? Oder nach der ersten Pressekonferenz hieß es bei einem Experten, ja, also der politische Teil der Kampagne ist jetzt vorbei. Ne? Und ja, das ist tatsächlich, das gehört zur belarussischen Gesellschaft. Ich finde es aber, also wieder politologisch einfach genial, wie sie diese Kampagne aufgebaut haben, weil genau durch diese Kombination von traditionellen Botschaften, sie waren sehr emotionell, sie haben über Liebe gesprochen. Wer hat ja schon früher in der belarussischen Politik über Liebe gesprochen? Das ist ja sehr ungewöhnlich, ja, wenn man gegen so einen Autokraten auftritt, spricht man vor allem über Kampf und so und Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Sie haben persönliche Geschichten erzählt, sie haben über Kinder gesprochen und ihre Zukunft. Und das ist sehr nah an die Werte der belarussischen Gesellschaft. Gleichzeitig haben sie auch diese engere Teil der Gesellschaft getroffen, die schon was über Feminismus gelernt hat oder eben noch nicht gelernt hat, aber das Gefühl oder den Wunsch hatte, ja, sich als Frauen zu äußern. Das ist eben zum ersten Mal passiert.
Sie sagen ja auch in Ihrem Text, dieser Aufstand hat das Land schon in einer Weise verändert, die man kaum erwartet hätte. Inwiefern denn? Was hat sich jetzt inzwischen verändert?
Also wir haben jetzt kurz so ein bisschen über 3 Monaten. Heute ist Tag 100 plus schon der Proteste. Natürlich so schnell kann sich die Gesellschaft nicht verändern. Also ich glaube, was ich gemeint habe, ist eher die Wahrnehmung der Frauen, also dieses Bild, dass eine weibliche oder eine schöne, attraktive belarussische Frau auch tatsächlich zu politischer Akteurin werden können und dass sie protestieren kann, dass sie überhaupt keine Angst hat, vor diesen Polizisten zu stehen, wenn sie weiß, dass sie geschlagen und sogar vergewaltigt werden kann. Das haben, glaube ich, vor allem belarussische Männer von ihren Frauen nicht erwartet. Das haben die Frauen selbst von sich nicht erwartet. Sie entdecken sich selbst sozusagen in diesen Protesten. Das hat sich schon verändert. Allerdings, was die Gesellschaft angeht, ich glaube, da haben wir mit längeren Prozessen zu tun. Änderung der politischen Kultur, die in den letzten 5 oder vielleicht 10 Jahren schon der Fall war. Und das, was wir heute sehen, ist einfach so eine Folge davon.
Frau Schmetter, Sie vermissen ja in Ihrem Text vor allem solidarische Aktionen auch aus dem Westen, auch von Prominenten, wie es das sonst so gibt, die sich da solidarisieren. Was denken Sie, warum das so wenig passiert?
Ja, es ist ja immer misslich, sich über etwas aufzuregen, was nicht passiert, oder sich zu fragen, warum etwas nicht passiert. Und trotzdem finde ich, dass es bemerkenswert ist, wie wenig das vom internationalen Feminismus beantwortet wird, wenn man wiederum Beispiele heranzieht wie Femen oder Pussy Riot, um jetzt eben feministische Aktionen aus dem östlichen Kulturkreis, in dem Fall aus Russland zu nehmen, die wahnsinnige Wellen geschlagen haben, weil Feministinnen reflexiv sich darin wiedererkannt haben, sagen, da kommt unglaublich viel zusammen. Wir sehen blanke Brüste als Kommentar zum Sexismus. Es gibt einen Angriff auf patriarchale Religion. Es gibt so Flitzeraktionen, die was Anarchisches haben. Und das bot offenbar ein hohes Potenzial von Identifizierung mit diesen frei flottierenden radikalen Elementen, die man am anderen Ende der Welt sieht und bejubelt. Und was mich Wunder nimmt und auch bestürzt, ja, ist die Abwesenheit von Fragen und auch von spontaner Solidarität mit einer ganz offensichtlich auch von Frauen getragenen friedlichen Revolutionsbewegung, die bisher einzigartig ist, auch in ihrer Inklusion, die vielleicht daher rührt, dass diese drei Frauen sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen keine Lagerbildung zwischen den coolen, reflektierten und den Hausfrauen und den Geknechteten, sondern wir gehen zusammen auf die Straße und dass das bis heute anhält, ohne, soweit wir wissen durch die Nachrichten, ohne Spaltungsbewegung. Das ist eigentlich für westliche Gesellschaften interessant zu lernen. Ich meine, wir kriegen keine Demo gegen, sagen wir, Weltwirtschaftsverträge hin, ohne dass irgendwo ein schwarzer Block auftaucht und die ganze Sache sprengt. Und wir sehen da eine friedliche Volksbewegung, der es gelingt, Gewalt bisher absolut zu verhindern, im Grunde genommen auch zu erdulden natürlich und trotzdem weiterzumachen. Und das ist so unglaublich berührend, bewegend und tatsächlich wieder neu, dass ich finde, es ist jede Beschäftigung, nicht nur jede Bewunderung, sondern auch jede Beschäftigung damit wert.
Frau Drindova, was hören Sie von Freunden oder Verwandten oder Leuten, die Sie vor Ort in Belarus kennen? Würden die sich auch da mehr Druck vom Westen, mehr Unterstützung, moralischen Support wünschen?
Ich habe tatsächlich viele Freunde, Freundinnen, die regelmäßig jeden Sonntag protestieren. Eine Freundin von mir, da haben wir zusammen studiert in Minsk. Ich komme ja selbst aus Belarus. Sie geht sogar mit ihrer ganzen Familie protestieren. Und ich sehe ja auch regelmäßig, was sie schreibt und denkt. Ich glaube, das war eher der Wunsch ganz am Anfang. Ich finde, Deutschland, aber auch die EU haben dieses Mal wirklich sehr langsam reagiert, auch was Richtung Solidarität geht. Also wir sprechen nicht mal über die Sanktionen, politische Maßnahmen, sondern wirklich über die Solidarität. Das hat etwas länger gedauert. Inzwischen gibt es schon mehrere Initiativen, Aktionen. Eigentlich ist Belarus so breit präsent in den letzten 3 Monaten gewesen, wie es noch nie war. Ich glaube, gleichzeitig haben sie auch Verständnis dafür, dass es ihre interne Sache ist. Also diese Revolution oder Protestbewegung ist jetzt im Vergleich zur Ukraine nicht geopolitisch. Das heißt, die Menschen stehen nicht für oder gegen EU oder Russland. Die stehen gegen Lukaschenko, gegen das System, das er gebaut hat. Die stehen für ihre eigene Menschenwürde, die sie jetzt zurückbekommen möchten sozusagen. Das heißt, sie sind gleichzeitig alleine gelassen und sie freuen sich auf die Solidarität. Aber sie haben klares Verständnis dafür, dass sie es sozusagen als Gesellschaft selbst leisten müssen. Und wenn ich sie frage, dann meine Freundin, woher denn dieser Mut kommt, weil die ist ja auch so eine ziemlich kleine Frau, die natürlich auch, hoffentlich nicht, aber die kann ja auch festgenommen werden, dann antwortet sie, dass ihre Angst davor, was mit dem Land und mit der Gesellschaft passieren kann, wenn sie aufhört zu protestieren, viel höher ist als die Angst, festgenommen zu werden. Und davon bin ich sehr beeindruckt.
Olga Drindova und Elke Schmitter, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und das Buch, in dem die Texte von Elke Schmitter und Olga Drindova und vielen anderen Autorinnen erschienen sind, trägt den Titel Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution und ist bei der Edition Foto Tapeta erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über die Kunst der Renaissance kann man eigentlich nicht schreiben, ohne Raphael oder Michelangelo zu erwähnen, genauso wie keine Barockabhandlung ohne Rubens auskommt, angeblich. Denn die britische Kunsthistorikerin Susie Hodge hat eine Kunstgeschichte ganz ohne Männer verfasst. Die Künstlerinnen heißt ihr Buch, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, und Anne Kolik hat sich das für uns angeschaut. Ist das denn, wenn gar keine Männer drin vorkommen, ein reines Frauenbuch, oder wie schaut Susie Hodge jetzt auf diesen Gegenstand? Wie geht es sich an?
Das ist auf jeden Fall nicht so fokussiert auf das Biografische. Vielmehr geht es um die verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte und auch um die schwierigen Umstände, unter denen es Frauen ja trotzdem immer wieder geschafft haben, Künstlerinnen zu werden, obwohl das überhaupt nicht die Rolle war, die in früheren Jahrhunderten für sie vorgesehen war. Das Buch ist jetzt erstmal chronologisch aufgebaut. Wir beginnen also in der Renaissance vor etwa 500 Jahren und da lernen wir zum Beispiel Sofonisba Anguissola kennen. Das ist eine Malerin, die uns ganz selbstbewusst entgegenschaut, hier aus einem Gemälde, aus einem Selbstporträt, in einem eleganten dunklen Kleid. Sie hält den Malstock in der Hand und den Pinsel und zeigt sich hier an der Staffelei. Und wenn man sich die Qualität dieses Bilds anschaut, dann kann man sich sofort vorstellen, dass diese Frau im 16. Jahrhundert die erfolgreichste Malerin Europas war. Und trotzdem ist sie in Vergessenheit geraten. So viele Malerinnen, Grafikerinnen, andere Bildhauerinnen, denen ist ja sehr genauso gegangen.
Mir waren sofort noch ein paar andere Bücher eingefallen, zum Beispiel Rebel Artists, 15 Malerinnen, die es der Welt gezeigt haben, war ja kürzlich erschienen, oder 50 Künstlerinnen, die man kennen sollte aus dem Prestel Verlag. Was ist denn an dem Buch jetzt anders?
Ja, die Struktur ist eine andere und ich muss sagen, ich finde den Aufbau in diesem Buch jetzt auch spannender als so eine Aufzählung von Lebensläufen, wie sie ja durchaus typisch war für diese Bücher, die in den letzten Jahren über Künstlerinnen erschienen sind. Susie Hodge gliedert ihr Buch in vier Teile. Es geht erstmal los mit einem chronologischen Kurzüberblick, so über Stile und Strömungen der Kunstgeschichte, eben mit Fokus nur auf die weiblichen Vertreterinnen, also Renaissance wirklich ohne Raphael. Und dieses Prinzip zieht sie dann durch bis in die Gegenwart, bis zu Performancekunst. Da geht es natürlich auch dann um Künstlerinnen wie Marina Abramović, Konzeptkunst. Und in dem zweiten Part, nach diesem ganz großen Überblick, folgt dann der Zoom auf 60 Kunstwerke von Frauen, die im Detail analysiert werden. Da gibt es tolle, ganzseitige Abbildungen. Und im hinteren Teil, da geht es vor allem darum und wird erklärt, wie ungleich schwieriger es für Frauen eben war, zur Künstlerin ausgebildet zu werden, weil sie eben nicht an Aktkursen zum Beispiel teilnehmen durften, weil ihnen der große Salon in Frankreich, wo alle wichtigen Bilder ausgestellt wurden, verwehrt blieb. Und diese wirklich enormen Hürden dann, um überhaupt auch berühmt zu werden, die werden da ganz deutlich geschildert.
Was verbindet denn das Buch von Susie Hodge mit denen, die es jetzt schon gibt über Künstlerinnen?
Ich würde sagen, das ist so ein gemeinsames feministisches Ziel, das sich da spiegelt, Künstlerinnen und ihre Werke sichtbar zu machen und auch die Vergessenen wieder hervorzuholen und denen wirklich die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie teilweise über Jahrhunderte eben nicht mehr hatten. Und da ist das Buch ein toller Einstieg, um Künstlerinnen zu entdecken und ihre Geschichten, zum Beispiel die von Hilma af Klint, einer schwedischen Künstlerin, von der hat man vielleicht schon gehört, weil die in den letzten Jahren auch große Ausstellungen bekommen hat, wiederentdeckt wurde. Sie hat 1906 das erste abstrakte Gemälde der Kunstgeschichte gemalt. 9 Jahre vor dem berühmten schwarzen Quadrat von Kasimir Malevich, das ja so eine Ikone der Kunstgeschichte ist, überall abgedruckt. Lange galt das als das erste komplett abstrakte Gemälde. Stimmt aber gar nicht, das hat eine Frau gemalt.
Und wie ist das so geschrieben? Ist das jetzt was für Kunsthistoriker wie Sie? Muss man da Vorwissen mitbringen oder kann man da einfach drin blättern und sich freuen?
Absolut, zum sich freuen ist dieses Buch und das funktioniert ohne kunsthistorisches Vorwissen. Die Sprache ist zugänglich, Fachbegriffe werden erklärt, alle Texte sind wirklich kurz und knapp. Es gibt auch viele große Bilder, in denen man schwelgen kann. Die vielen Namen, die damit untervorkommen, von denen sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ich habe die eher gelesen wie eine Einladung, auch mal zum Googlen und die Bildersuche anzuschmeißen. Was hat diese Künstlerin noch gemalt? Wer war das? Was für eine Geschichte verbirgt sich hinter diesem Namen? Henriette Brown zum Beispiel, von der hatte ich vorher wie von ganz vielen Künstlerinnen aus diesem Buch noch nie gehört. Die war eine Malerin des Orientalismus im 19. Jahrhundert, erfährt man, wenn man zu ihr ein bisschen recherchiert. Die ist in die Türkei gereist, nach Ägypten, nach Syrien und ist dort in Harems hineingegangen, was ihre männlichen Künstlerkollegen ja gar nicht durften und auch nicht konnten. Und interessanterweise hat die dann natürlich solche Sujets wie den Harem auch ganz anders dargestellt als ihre männlichen Kollegen. Nämlich nicht primär als Ort männlicher Lust, wo man in nackten weiblichen Körpern schwelgt, sondern als ein Ort, an dem Frauen zusammenleben und miteinander sozial interagieren.
Also offenbar ein richtiges Entdeckungs- und Geschichtenbuch, so wie Sie das erzählen.
Ja, und spannend fand ich auch, dass man in dieses Buch wirklich im Prinzip an einer beliebigen Stelle einsteigen kann. Denn die Sinneinheiten, die sind jeweils nur maximal eine Doppelseite lang. Und wenn man mag, kann man sich da einfach von den Bildern leiten lassen, gucken, was einen visuell interessiert und dann den passenden Text dazu lesen. Und innerhalb der Texte gibt es wirklich ein ganz spannendes System von Querverweisen, immer unten auf der Seite. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade so eine Werkanalyse von einem Gemälde liest, gibt es dann Verweise auf den passenden Text im Kapitel zu Stilen oder passende andere Themen und kleine Unterartikel. Und so kann man sich kreuz und quer durch dieses Buch bewegen, das man total gerne auf dem Couchtisch liegen hat und immer mal wieder es aufblättert, reinschaut und neue Kunstwerke und Künstlerinnen entdeckt.
Anna Kolik empfiehlt also Susie Hodges Buch Die Künstlerinnenwerke aus 5 Jahrhunderten. Aus dem Englischen übersetzt hat Bettina Eschenhagen und erschienen ist es im Berliner Lawrence King Verlag. Der Buchmarkt ist schon seit einer ganzen Weile in der Krise. Durch Corona haben sich die Probleme wie unter einem Vergrößerungsglas nochmal verschärft. Die Buchverkäufe gehen insgesamt zurück. Viele kleine Verlage kämpfen ums Überleben. Wer in dieser Zeit einen neuen, unabhängigen Verlag gründet, der muss besonders mutig sein oder eine besondere Idee haben. Ich bin gespannt, denn bei mir ist Gunnar Sinibulk, früherer Aufbau- und Ullstein-Verleger und ab sofort Chef des Kanon-Verlags. Herzlich willkommen, Herr Sinibulk.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Was ist denn das für ein Verlag, der Kanon Verlag, der nächstes Jahr zum ersten Mal sein Programm rausbringt?
Der Kanon Verlag ist erstmal ein unabhängiger Verlag mit einem überschaubaren Programm. Und was mir wichtig war, dass es mein und unser Verlag ist, könnte man sagen. Es ist ein Verlag, der einige Gesellschafter hat, einige Gesellschafterinnen hat. Und wir sind ein Freundeskreis und alte Häsin und Hasen aus der Branche. Und wir wollen was gemeinsam machen. Es ist vielleicht sowas wie ein Bandprojekt.
Diese Gesellschafter, die haben ganz klangvolle Namen. Boff Bjerg ist da dabei oder die Gestalterin Anke Fesel. Was für eine Rolle spielen denn so Gesellschafter? Sind die auch für Finanzen zuständig oder mehr so Brain-Gesellschafter?
Das vereinbart man. Erstmal war mir wichtig, dass ich sie lange kenne und dass ich ihre Leidenschaft fürs Erzählen kenne und kannte. Also alle lieben die Bücher, lieben das Lesen und sind eben auch Expertinnen und Experten. Und selber Leser natürlich. Und sie steuern zum Programm bei, indem sie Ideen haben, indem sie Kontakte herstellen, indem sie auch Nein sagen. Und das geht sogar bis zum Wirtschaftlichen, weil natürlich müssen sie auch wirtschaftlich Mitverantwortung übernehmen, weil sie Miteigentümer sind.
Wie stellen Sie sich das, wie stellen Sie das überhaupt auf die Beine? Wir haben gestern mal so gedacht, 10 Bücher pro Jahr ist ganz schön viel. Machen Sie da auch wie der Sebastian Gogolz bei irgendeiner Spieleshow mit, um Ihren Verlagsetat zu erwirtschaften? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ich würde es glatt machen, wenn ich Chancen hätte zu gewinnen. Aber das, ich fürchte, das ist nicht der Fall. Nein, es ist teuer. Also ich, das kann man ja ruhig sagen, ein Programm von 5 Büchern auf die Beine zu stellen, kostet 250.000 Euro. Das müssen sie finanzieren und insofern ist das Wirtschaftliche auch sehr, sehr wichtig. Klaus Wagenbach, der wirklich eines meiner Vorbilder ist, hat mal gesagt, die wichtigste Rolle eines oder Aufgabe eines Verlegers ist es, nicht pleite zu gehen und sie müssen gut rechnen können, brauchen Finanziers und der Verlag ist sehr, sehr gut finanziert und kann sicher loslegen.
Damit so ein Verlag nicht pleite geht, braucht er ja erstmal ein gutes Programm, damit die Leute das kaufen. Und viele kleine Verlage suchen sich ja so eine Nische, damit man auch wiedererkannt wird. Was wäre denn jetzt zum Beispiel für einen Autor, eine Autorin ein Grund, zu Ihnen zum Kanon Verlag zu gehen? Was ist da so toll, die 1:1-Betreuung, die man bei einem kleineren Verlag hat oder was ist das?
Vor allen Dingen Begleitung zu haben, Textbegleitung zu haben. Ich bin, habe mein Handwerk bei Aufbau gelernt, in Amerika gelernt, habe lange als Lektor und auch als Schreiblehrer gearbeitet. Und das ist eins meiner Steckenpferde. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, sowas wie eine Künstler- oder Schriftstellerin-Agentur zu eröffnen. Die habe ich Writers Room genannt, also so ein Inkubator für Ideen. Und dann irgendwann ist mir aufgegangen, nee, das gibt's ja schon, das heißt der Verlag. Man kann das auch in einem Verlag realisieren. Und ich möchte gerne kreativ arbeiten. Ich möchte hören, wo liegen die besten Ideen in den Texten? Wie kann man diese besten Ideen gemeinsam im Gespräch, in der dramaturgischen Arbeit herausholen? Und mit welchen cleveren Momenten kann man das Buch sichtbar machen? Also das alles, glaube ich, kann man machen, wenn man ein überschaubares Programm hat. Sorgfältig arbeiten, qualitätvoll arbeiten.
Klingt so ein bisschen für mich raus, als ob Sie sind ja jemand, der wirklich an der Spitze von großen Verlagen waren, die auch im Konzern abhängig sind, als ob da so irgendeine Lust gekommen wäre oder eine Sehnsucht nach dem, ja, nach der Manufaktur, nach dem Handgemachten wieder näher dran zu sein. Spielt das damit rein?
Ja, zuerst war die Unlust da, bevor die Lust kam. Die Unlust angesichts des Arbeitens in größeren Häusern. Es gab immer mehr Managementaufgaben. Das bezieht sich gar nicht auf meine Rolle als Verleger allein. Ich habe das über viele Jahre und sogar Jahrzehnte beobachtet, wie aus Lektoren Projektmanager wurden. Das finde ich ganz schrecklich, das finde ich fürchterlich. Man braucht Zeit für Kreativität und für die Entwicklung von Gedanken. Und das findet zunehmend weniger in Verlagen statt. Sagen Sie Ihre Frage nochmal, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ob Sie, ob auch durch dieses, man wünscht sich ja immer so tolle Chefpositionen oder man, viele stellen sich das so vor, man will irgendwie an der Spitze von großen Firmen arbeiten, das haben Sie ja gemacht. Mhm. Jetzt gehen Sie freiwillig an so was Kleines und für mich hörte sich das so ein bisschen an, als ob das auch die Lust wieder näher dran zu sein da mitschwingt, an dem Handwerklichen, an dem, worum es beim Büchermachen ja eigentlich geht.
Völlig richtig, aber gleichzeitig finde ich den Begriff Manufaktur nicht so angemessen, weil ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe und ich möchte nicht in so einer Ecke herummickern mit dem Verlag. Ja? Ich finde, ein Verlag, egal wie groß oder klein er ist, ist den Autorinnen und Autoren verpflichtet. Er hat, das ist wirklich eine große Herausforderung, diese Bücher sichtbar zu machen. Und wir wollen das wirklich mit Kraft machen und gleichzeitig unser Handwerk, unser altes Handwerk, was immer mehr verloren geht, sehr gut ausüben und die Qualität der Texte und Bücher mit sehr viel Freude zum Vorschein bringen.
Und Sie sind optimistisch genug, dass das auch laufen wird, während alle unter der Krise jammern und stöhnen.
Es gibt überhaupt keinen Grund zum Pessimismus.
Wollen Sie uns mal verraten, was Sie als erstes planen, was mal was Konkretes sagen, dass wir schon mal alle uns das aufschreiben und dann sofort bestellen?
Ja, das verrate ich Ihnen gerne. Ich möchte gerne über ein Buch sprechen. Über die anderen möchte ich noch nicht sprechen. Das erste Programm steht komplett. Aber
und jetzt, alles Gegenwartsliteratur?
Nein, es gibt Wiederentdeckung. Ich habe viel bei Aufbau gelernt, durch das Verlegen von Hans Fallada oder Viktor Klemperer, auch bei Ullstein, Irmgard Keun und so weiter. Das Wiederentdecken von Verschollenem interessiert mich sehr. Und natürlich interessieren mich Gegenwartsautorinnen und Autoren insbesondere. Und ein Titel, der Spitzentitel des Programms sein wird, ist der von Katharina Volkmar. Der heißt Der Termin. Das ist ein Buch, das, glaube ich, inzwischen in 10 Sprachen übersetzt wird und bei den feinsten Adressen weltweit erscheint. Großartigen Verlagen. Nur ein deutscher Verlag hat sich nicht gefunden, dieses Buch herauszugeben. Und ich las es im Sommer. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich einen Verlag aufmache. Eine befreundete Lektorin aus Amerika machte mich aufmerksam darauf. Ich las es und war hin und weg. Und dann fragte ich, sind die deutschen Rechte schon vergeben? Nein, sie waren frei. Dann dachte ich, das kann nicht sein. Das Buch ist ein bisschen obszön, ziemlich selbstbewusst und einfach grandios. Und dann dachte ich, jetzt fange ich an mit dem Buch. Das ist mein Spitzentitel. Also zum Mitschreiben, Katharina Volkmar. Der Termin kommt im zweiten Halbjahr des nächsten Jahres.
Gunnar Sinibulk, vielen Dank, dass Sie hier waren und alles Gute für Ihren Kanon-Verlag.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Ulrike Dresner, ich schreibe Romane, Gedichte und Essays und lebe in Berlin. Ein Buch, das mein Leben verändert hat, das habe ich so mit 26, 27 gelesen. Ich habe Germanistik studiert zu dem Zeitpunkt und mich überhaupt nicht für mittelalterliche Literatur interessiert. Wenn da nicht plötzlich ein Angebot gewesen wäre zu einem Seminar zu dem Epos Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg. Das war so ungefähr der einzige Text, von dem ich jemals gehört hatte im Mittelalter. Und der hat mich interessiert, weil ich mit zweiten Namen Isolde heiße. Ich erinnere mich, ich hatte die zweisprachige Ausgabe, Neuhochdeutsch, Mittelhochdeutsch, weil ich gar nicht so gut Mittelhochdeutsch konnte. Und fing an und dachte mir, was ist das? Und ich war wirklich wie vom Donner gerührt. Ich habe die ganze Nacht gelesen, bin einmal durch dieses Epos durch und irgendwie hat das so einen Funken in mir angesteckt. Und ich glaube aber, als Schriftstellerin habe ich damals etwas entdeckt. Und zwar, wie erzählen, also ein ganzes Vers-Epos erzählen und die Poesie und der Umgang mit Sprache, wie die zusammenhängen können, wie die zusammengehören, wie sich eine Geschichte aus dem Gang der Sprache selbst auch entwickelt. Und das war eine Schaltstelle.
Sagt die Schriftstellerin Ulrike Dresner. Gerade ist sie erst für ihren Roman Schwitters mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Sie erzählte von einem Buch, das sie stark geprägt hat, Gottfried von Straßburgs Versroman Tristan und Isolde, der als Reklamheft zu haben ist.